Guten Morgen miteinander. Schön, vor so einer grossen Schar dürfen zu stehen. Ich bin gefragt worden, wie es bei uns in Basel geht. Ich will es ganz kurz machen. Es geht uns soweit gut. Wir haben keine finanziellen Sorgen. Wir sind auf dem Weg mit dem Herrn. Aber wir sind so an einem Sonntag zwischen 12 und 25 Schwestern, die uns treffen dient. Es sind immer mehr, die älter werden, die in die Pflege, ins Altersheim kommen. Wir sind am Schrumpfen. Und von dort her sind wir weiterhin dankbar für alle Gebete von euch. Danke für die Einladung für heute Morgen. Ich habe mir überlegt, was soll ich mitbringen. Ich habe ganz neu angefangen, bei uns in der Gemeinde das Johannesevangelium durchzunehmen, Vers für Vers. Und so habe ich gedacht, ich bringe euch einen Teil von dem mit. Ich bin gefragt worden, wegen Simultanübersetzung, auf Berndeutsch oder wie auch immer. Vielleicht einfach ganz kurz. Ich tue seit einem Zeitchen die Predigten bei uns auf Hochdeutsch halten und zwar einfach darum, weil es Geschwister, die in den Altersheim, die hätten es gern schriftlich. Und ich kann das einfach nicht in Baseldeutsch schreiben, da bin ich einfach nicht so fähig. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder die Predigt im Originalton auf Hochdeutsch zu hören oder simultan übersetzt auf Baseldeutsch, wird dann aber ein bisschen länger gehen. Ihr dürft wählen. Okay. Ich bin sehr erstaunt über das Johannesevangelium. Ich kenne es ja schon lange. Ich bin doch auch schon einige Jahre mit dem Herrn Jesus auf dem Weg. Aber habt ihr es einmal unter dem Aspekt gelesen, dass im Johannesevangelium Jesus nicht einfach als Mensch, als Retter, als Gottes Sohn, als Messias dargestellt wird, sondern als Gott? Also, gibt es, frage anders, ich habe vorher mehrheitlich gehört, ich solle auf Baseldeutsch. Jetzt ist aber die Frage, gibt es Leute, die Hochdeutsch besser verstehen, die sonst nichts von der Predigt haben, die sollen bitte kurz die Hand aufheben. Also, Predigt auf Hochdeutsch, ich stelle um. Ich bin sehr erstaunt über das Johannesevangelium. Ich bin schon einige Zeit mit Jesus auf dem Weg und habe es einfach einmal mit anderen Augen, aus einem anderen Blickwinkel gelesen. Im Johannesevangelium wird uns Jesus vorgestellt, nicht nur als Mensch, als Retter, als Messias, sondern als Gott, als der Ich Bin. So stellt sich nämlich Gott im Alten Testament vor. Als Abraham Gott nach seinem Namen fragte, bekam er zur Antwort, ich bin. Und genau auf dieselbe Weise stellt sich Jesus, der Messias Gottes, ganz Mensch und ganz Gott, uns Menschen, auch im Johannesevangelium vor, aber auch an anderen Orten. Zum Beispiel, ich bin die Tür, das Brot des Lebens, ich bin der Weinstock, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Der Frau am Brunnen sagte er, ich bin der Messias. In der Offenbarung zum Beispiel steht, ich bin das Wort Gottes und ich bin das Licht der Welt. Kommen wir zum heutigen Text. Da steht im Johannesevangelium Kapitel 1, den Versen 9 bis 16, für die, die nachlesen wollen. Ich gehe so Vers für Vers durch. Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Seit dem Sündenfall, seit Gott den Menschen aus seiner Gegenwart verstoßen hat, lebt der Mensch in tiefster Finsternis. Je weiter wir uns Menschen von Gottes Wort entfernen, je finsterer wird es. Je mehr verlieren wir uns in der Finsternis und gehen verloren. Der Tod ist der Lohn für die Sünde, so steht es in Römer 6, 23. Ich habe heute mich an den Schnittblumen gefreut. Ich muss euch aber eins sagen. Eine Schnittblume, so schön sie auch anzusehen ist und so gut sie auch duften mag, ist bereits tot. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es der Blume ansehen und es realisieren. Genauso ist es mit den Menschen, die durch die Sünde, also durch ihr zielverfehltes Leben, von Gott abgeschnitten sind. Äußerlich vielleicht noch attraktiv anzusehen, klug und voller Lebensfreude, aber auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir realisieren, dass sie bereits tot sind. Hier geht es nicht nur ums Krankwerden, ums Altern, ums leibliche Sterben, obwohl dies natürlich auch dazugehört, sondern es geht hier darum, tot für Gott zu sein, getrennt von Gott, getrennt von seinem Leben, getrennt von seiner Liebe, getrennt von seiner Fürsorge. In unserem Vers heißt es, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtend. Jeden Menschen. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Jeder Mensch soll durch das Evangelium Licht erhalten. Jeder Mensch soll mit Jesus in Kontakt gebracht werden, soll die Wahrheit erkennen, soll nicht im Tod bleiben, sondern zum Leben finden. Licht bedeutet zu erkennen, was Sünde in meinem Leben bewirkt hat. Dass ich erkenne, wozu Gott Mensch wurde. Verstehe, wozu Jesus ans Kreuz musste. Licht deckt auf, Licht erwartet aber auch eine Entscheidung. Leider wenden sich viele vom Licht ab und so vom Leben, zu ihrem eigenen Schaden. Andere fallen auf die Knie, nehmen Gottes Urteil über ihr Leben an und vertrauen auf das Evangelium, glauben, dass Jesus ihre Sünde getragen hat, um sie mit Gott zu versöhnen. Das ist Gnade. Vers 10. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Wer war in der Welt? Durch wen wurde die Welt? Und wen erkannte die Welt nicht? Hier wird von einer Person gesprochen. Hier wird von Gott gesprochen und hier wird von Jesus, dem Messias, gesprochen. In Kolosser 1, Vers 16 steht, dass alles durch Jesus geschaffen wurde. Durch wen wurde die Welt? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, steht im 1. Mose 1, 1. Gott, der allmächtige Gott, schuf die Himmel und die Erde und er erschuf sie durch Jesus. Die Erschaffung der ganzen Schöpfung war ein bewusster Willensakt der Dreieinigkeit Gottes oder des Dreieinigen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Eine Schöpfung muss einen Schöpfer haben. Urknall und Evolutionstheorie verneinen einen Schöpfer, verneinen Gott. Es gibt aber auch Christen, die meinen, dass Gott die Welt durch die Evolution schuf, was aber meiner Meinung nach dem Schöpfungsbericht der Bibel widerspricht. Gott schuf nicht eine Handvoll Samen, schmiss sie auf die Erde und schaute mal zu, was daraus entstand. Er schuf, so heißt es im Schöpfungsbericht, Bäume mit Früchten dran, die Samen in sich tragen. Gott hatte eine ganz bewusste Vorstellung, wie seine Schöpfung sein sollte. Er überließ nichts dem Zufall, denn er ist ein Gott der Ordnung. Gott schuf die Tiere und führte sie zu dem Menschen, zu Adam, dass er ihnen Namen gebe. Adam gab also nicht dem Ei einen Namen, sondern dem Huhn, welches so geschaffen wurde, dass es sich vermehren kann. Das auf die vielgestellte Frage, ob das Ei oder das Huhn zuerst war. Wenn es in unserem Text heißt, dass er in der Welt war, so ist mit er Gott gemeint. Gott wurde Mensch, besuchte in der Person von Jesus seine Erde, seine Menschen, sein Volk Israel. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, kreuzige ihn. Vers 11. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Also die Frage, was mit die Seinen gemeint ist, da sind sich die Ausleger uneinig. Sind die Seinen gemeint überhaupt die Menschen, die er ja geschaffen hat? Er hat die Welt geschaffen, also gehört ja eigentlich alles ihm. Oder sind die Seinen gemeint, er kam zu den Seinen, zum Volk Israel, welches er sich erwählt hat? Ich denke, es stimmt letztendlich beides. Jesus kam in das Seine, in das, was ihm gehört. Sicherlich gehört ihm Israel, welches er mit starker Hand aus Ägypten führte. Pessach deutet schließlich auf ihn als das makellose, sündlose Opferlamm hin. Wäre Jesus nicht Gott, also wäre Jesus nur ein Mensch oder nur Gottes Sohn, wäre Jesus nicht Gott, gäbe es einen gewaltigen Interessenskonflikt. Denn der Gott Israels, der Allmächtige, lässt dem Propheten Jesaja im Kapitel 43, Vers 1 folgende Worte festhalten. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott stellt den Anspruch, du bist mein. Und jetzt heißt es hier, dass Jesus in das Seine kam. Wenn also Jesus nicht auch Gott ist, wie kann dann hier stehen, er kam in das Seine, in das, was ihm gehört? Das wäre Gotteslästerung. Wenn Jesus nicht auch Gott wäre, hätten die Juden richtig gehandelt, ihn abzulehnen, ihn wegen Gotteslästerung umzubringen. Leider waren die meisten Juden verblendet, verstanden weder die heiligen Schriften richtig, noch erkannten sie in den vielen Zeichen und Wundern, die Jesus tat, dass er der verheißene Messias war. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Welch eine Tragik bis auf den heutigen Tag. Diese Tragik kommt heute noch den Nicht-Juden zugute, also wahrscheinlich den meisten von hier drinnen. Das Evangelium wird auf der ganzen Welt verbreitet und findet offene Herzen unter den Nationen, aber auch immer mehr unter jüdischen Menschen, wovon ich auch einer sein darf. Der Tag wird kommen, dass die Juden den, den sie durchstochen haben, als Messias erkennen und annehmen werden. Was wird das für ein Jubel im Himmel geben, wenn der verlorene Sohn wieder nach Hause findet? Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die Masse der Juden lehnte Jesus als Messias ab. Aber doch glaubten auch einige an ihn. Die einen ganz offen, die anderen wie Nikodemus, eher im Versteckten aus Angst vor den Juden. Nein, es war nicht vergeblich, dass Gott Mensch wurde. Jesu Tod und Auferstehung bringt viel gute Frucht hervor. Das Weizenkorn, das in die Erde gelegt wurde, trägt bis heute viel Frucht und diese Frucht wird noch zunehmen. Auch du und ich sind eine Frucht der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Jesus, Gottes Fleisch gewordenes Wort, bewegt auch heute noch Menschenherzen, bewirkt Glaube, Vertrauen, Umkehr und gottgewollte Veränderung. Gottes Wort hat weder an Zuverlässigkeit noch an Kraft verloren. Die ihn aber aufnahmen, also die Jesus aufnahmen, Jesus bei sich wohnen lassen oder, wie es auch geschrieben steht, Jesus essen, sein Fleisch essen und sein Blut trinken, was wir ja symbolisch mit dem Abendmahl gemacht haben, das, was bereits vorzeitig geschehen ist, als Jesus in unser Herz eingezogen ist, was wir mit dem Abendmahl auch bekennen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Man wird Gottes Kind, indem man Gottes Wort aufnimmt. Wie dazumal die Juden in der Wüste das Manna auflesen mussten, aufnehmen mussten, essen mussten. Jesus ist unsere geistliche Speise. Er ist unser Leben. Für alle, die glauben, dass er der Messias Gottes ist. In Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12 steht es so: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wir müssen gerettet werden, wenn wir nicht verloren gehen wollen. Wer das glaubt, erhält die Gotteskindschaft. Wer das nicht glaubt, nicht. Was es mit der Gotteskindschaft auf sich hat, werden wir im nächsten Vers sehen, im Vers 13. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren wird man weder durch Abstammung, noch durch den Willen der alten sündigen Natur, die will das auch gar nicht, und auch nicht durch den eigenen Willensentschluss. Kein Mensch kann sich selbst zum Gotteskind machen. Der Mensch muss von Neuem geboren werden, erklärt Jesus Nikodemus. Aus Gott geboren werden, durch den Geist Gottes von Neuem geboren werden, ist ein Gnadengeschenk oder ist das größte Gnadengeschenk Gottes. Dieses neue Leben ist in Jesus allein und wird von Jesus allein bewirkt. Als ich noch jung im Glauben war, sprach ich oft darüber, ich kam aus der Drogensucht, war viele Male im Gefängnis, habe auf der Straße gelebt und das war für die Gemeinde dazumal etwas Besonderes und so durfte ich und da sollte ich öfter mal Zeugnis geben. Und da sprach ich dann oft darüber, dass ich mich bekehrt habe, dass ich zum Glauben gefunden habe, dass ich Jesus in mein Herz eingeladen habe. Das ist nicht falsch. Heute aber, rückblickend, hat er mich gesucht, hat er mich gefunden, hat er mir den Glauben geschenkt. Letztlich ist es ein unerklärbares Wunder, was er in meinem Leben und auch in deinem Leben bewirkt hat. Das Zusammenspiel zwischen Gottes Gnade und zwischen meiner Verantwortung, mein Herz gegenüber seinem Wort nicht zu verstocken, kann ich nicht erklären, aber ich kann es dankbar annehmen. Eines weiß ich, ich habe seine Gnade, seine Barmherzigkeit und Liebe nicht verdient. Was ist das für ein Gott, der mich Sünder annimmt, weil Jesus meine Sünde trug? der mich zum Vater, der sich für mich zum Vater machte, mich als Sohn in seine Familie aufnahm. Ich bin unendlich dankbar dafür. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Jungfrau Maria wurde schwanger und gebar einen Sohn. Gott wurde also vor mehr als 2000 Jahren Mensch in der Person von Jesus. Er ließ sich dazu herab, auf das Niveau eines Menschen zu kommen. Er war schon immer Gott. Seit der Jungfrauengeburt ist er auch Mensch, jedoch ohne Sünde. Sein ganzes Erdenleben lang machte Jesus den Menschen die Herrlichkeit, Wahrheit und Gnade Gottes sichtbar. Er hat Menschen ihre Sünden vergeben, hat einige seelsorgerlich begleitet, andere in Beziehung mit dem Vater gebracht. Er hat Menschen Mut gemacht. Er hat Menschen Hoffnung gegeben. Menschen von körperlichen und physischen, psychischen Krankheiten geheilt und einige vom Tod auferweckt. Er starb für Sünder am Fluchholz und begegnete vielen nach seiner Auferstehung aus den Toten. Er lehrte seine Jüngeren Geduld, bereitete sie auf seinen Dienst, auf ihren Dienst nach seiner Himmelfahrt vor. Er betete für seine Jünger und für uns. Er bewahrt die Seinen in Ewigkeit. Du und ich, wir durften Jesus nicht als Mensch kennenlernen und mit ihm wandeln, wie die Jünger dazumal. Aber wir sehen seine Herrlichkeit in seinem Wort. Erleben seine Herrlichkeit in seinem Frieden und in dem, dass er für uns beim Vater eintritt. Aber einst dürfen auch wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und darauf freue ich mich. Vers 15. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. So komplizierte Sätze stehen im Wort Gottes. Ich lese ihn nochmal. Johannes zeugte von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Elisabeth war mit Johannes bereits im 6. Monat schwanger, als Maria mitgeteilt wurde, dass sie als Jungfrau einen Sohn empfangen wird. Lukas 1, 24 bis 33 nachzulesen. Nach dem Fleisch wurde Johannes ein halbes Jahr vor Jesus im Mutterleib gebildet. Johannes der Täufer ist also ein halbes Jahr älter als Jesus Christus in seiner Eigenschaft als Mensch. In der Eigenschaft als Gott war und ist Jesus ewig und somit schon vor Johannes dem Täufer. Wie er auch bereits schon vor Abraham war, der weit über Jahrtausend vor Jesu Menschwerdung lebte. Dies bezeugt Jesus selbst in Johannes Kapitel 8, Vers 58. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Auch hier wieder der Gottesname: Ich bin. Ich werde immer sein. Ohne Anfang, ohne Ende. Ich bin, nicht ich war. Jesus ist wie der Vater und der Geist ewig. Johannes zeugte von ihm. Und auch du und ich dürfen von diesem herrlichen Gott Zeugnis ablegen. Und damit komme ich zum Schluss, zum Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, worüber du denn Zeugnis ablegen kannst von Jesus, von deinem Messias, von deinem Retter, Herr und Gott. Nicht jeder kommt wie ich aus der Droge, aus dem Gefängnis, von der Straße und kann vielleicht so einen Unterschied aufzeigen zwischen früher und heute. Dieser Vers gibt dir eine Antwort und keiner von uns hier kann sagen, dass er nicht von Gottes Gnade lebt. Alle Menschen leben aus der Gnade Gottes, Ungläubige wie gläubige Menschen. Durch die Sünde, durch unser an Gott vorbeigelebtes Leben haben wir Gottes gerechte Strafe, den Tod, die Trennung von Gott verdient. Es ist Gnade, dass wir leben. Es ist Gnade, dass wir Sauerstoff zum Atmen haben. Es ist Gnade, dass der Himmel Regen gibt und die Sonne Licht und Wärme. Der Boden Frucht. All diese guten Gaben Gottes empfangen wir umsonst. Und vor allem empfangen wir sie völlig unverdient. Der Mensch hat mit Gott gebrochen, nicht Gott mit dem Menschen. Deshalb spricht dieser Vers von Gnade um Gnade, die wir alle von ihm empfangen. Es ist Gnade, dass nach Zeiten der Kriege auch wieder Zeiten des Friedens herrschen. Dass nach Zeiten der großen Hitze, wir haben im Schatten über 38 Grad in Basel gehabt, das Landschaftsgärtner war das eine Plage. Und jetzt wieder diese Zeit der Erfrischung, direkt 20 Grad die Temperatur runtergefallen. Dass wir Menschen uns nicht bereits selber ausgelöscht haben, ist Gnade. Und auch, dass Gott uns nicht bereits ausgelöscht hat, sondern immer noch Zeit zum Glauben, zum Umdenken und zum Umkehren lässt. Und für alle, die an Jesus glauben, für alle, die seine Kinder sind, die Gotteskinder sind, seinem stellvertretenden Opfer am Kreuz vertrauen, für all diese bedeutet Gnade auch Folgendes: volle Vergebung aller Sünden, der vergangenen, der heutigen, der zukünftigen. Volle Vergebung aller Sünden. Kein Verdammungsurteil mehr, was auf uns wartet. Was für ein Segen, weil Jesus dieses Verdammungsurteil am Kreuz bereits getragen hat. Auf uns wartet eine herrliche Zukunft in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Gegenwart. Gnade bedeutet, anstelle von Gericht und Strafe, anstelle von Zorn und Verstoßung, was wir durch unsere Sünde eigentlich verdient hätten, Gutes zu erhalten. Barmherzigkeit, Liebe, Annahme, Geborgenheit und echten, tiefen, gottgewirkten Frieden. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, lieber Vater, für dein Wort. Danke, wie du uns hier deinen Sohn vorstellst. Als Opferlamm, als Retter, als Messias, aber auch als Gott selbst, als der ich bin. Was für ein Wunder, dass du uns verlorene Menschen gesucht hast. Was für ein Wunder, dass du uns gefunden hast. Dass du unsere Herzen geöffnet hast, dass wir unsere Herzen nicht verstockt haben, als du zu uns gesprochen hast. Danke, Vater, dass wir eine herrliche Zukunft vor uns haben. Aber auch danke, dass du all denen nachgehst, die dich noch nicht persönlich kennen. Sei es hier im Gottesdienst, sei es in unseren eigenen Familien, dass du dich ihnen erbarmst. dass du ihnen so zeigst, dass sie die Wahrheit verstehen können, dich als Wahrheit erkennen können, und mögst du ihnen Gnade geben, dass sie ihre Herzen nicht verstocken. Amen.